Was meinen Sie, wenn Sie in Ihrer Forschung von Konstruktion des Geschlechts durch das Recht sprechen?
Ja, das geschieht letztlich durch die Handhabung des Rechts. Also es ist tatsächlich so, dass auch bis heute in keinem Gesetz Geschlecht definiert ist. Es kommt nur Geschlecht vor. Das Personenstandsgesetz verlangt, dass Geschlecht bei der Geburt registriert wird. Aber es sagt selber, also dieses Personenstandsgesetz sagt selber nicht, was eingetragen werden kann. Und das ist ja schon ein ziemlich altes Gesetz, das auf Bismarck zurückgeht. Und ich habe dann auch nochmal in den alten Rechtsquellen nachgeforscht. Auch da war im Gesetz selber Geschlecht nicht definiert, aber es war einfach die Praxis, dass nur männlich oder weiblich eingetragen wurde. Und sozusagen jetzt für die Juristin interessant ist, dass in einer untergesetzlichen Vorschrift, die sich also nur an die Verwaltung richtet, an die Gerichte gegebenenfalls nicht gebunden wären, da gibt es seit 2010, also als schon längst die Diskussion über die Situation und der intergeschlechtlichen Menschen angefangen hatte, also seit 2010 gibt es eine Verwaltungsvorschrift, die sagt, es darf nur männlich oder weiblich eingetragen werden. Letztlich durch diese Praxis, die aber eben auch schon über 100 Jahre alt ist, dass eben nur männlich oder weiblich eingetragen wurde, beziehungsweise Knabe oder Mädchen, ist es dann so fixiert worden, dass also ein Geschlecht diese binäre Struktur aufweist, dass nichts anderes möglich ist, was dann eben die Menschen, die nicht eindeutig männlich oder eindeutig weiblich sind, benachteiligt. Und dann kam jetzt interessanterweise hinzu, 2013, also das ist jetzt auch schon gut 4 Jahre her, hat der Gesetzgeber, nachdem die Debatte über intergeschlechtliche Menschen intensiver geführt worden ist, insbesondere durch die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, hat die Gesetzgebung eine Bestimmung eingeführt, dass Neugeborene, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, ohne Geschlecht zu registrieren sind. Also das war sozusagen ein Zwischenschritt jetzt zu der jüngsten Entscheidung in dieser Sache des Bundesverfassungsgerichts. Das war insofern eine Abweichung, weil jetzt technisch gesehen ist das ja schon eine dritte Möglichkeit, aber es wurde eben nicht die Auffassung, dass Geschlecht entweder männlich oder weiblich ist, in dem Sinne, wer männlich ist, kann nicht weiblich sein und wer weiblich ist, kann nicht männlich sein, dass die scheinbar nicht aufgegeben wurde, aber es war doch schon sozusagen da ein kleiner Mauerriss feststellbar.
Wie hat die bisher bestehende Konstruktion dieser Zweigeschlechtlichkeit konkrete Auswirkungen auf Menschen, die sich nicht mit einem oder dem anderen identifizieren können oder auch biologisch gar nicht in diese beiden Kategorien, in eine dieser beiden Kategorien passen, wie halt zum Beispiel Intersexuelle?
Ja, das hat unterschiedliche Auswirkungen. Also es hatte gesellschaftlich und medizinisch die Auswirkung, dass diese Menschen ja also seit Mitte des 20. Jahrhunderts dann medizinisch scheinbar eindeutig gemacht wurden. Also wenn das äußere Körpergeschlecht oder die Keimdrüsen nicht übereinstimmten mit dem, was medizinisch als Geschlecht angesehen wurde, also mit dem Chromosomensatz. Das waren also ganz schwerwiegende körperliche Eingriffe, die im Grunde in ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt nur lebenserhaltend sind, oder lebensrettend sind, also überwiegend kosmetischer Natur waren, aber die letztlich gemacht wurden, um das gesellschaftlich vorherrschende Bild von unserer zweigeschlechtlichen Welt aufrechtzuerhalten. Aber sozusagen jetzt unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten ist das grotesk oder hanebüchen, weil ich kann nicht in die körperliche Integrität von Menschen eingreifen, wenn es nicht ihrem eigenen Wohl dient, sondern nur der Aufrechterhaltung eines gesellschaftlichen einer gesellschaftlichen Vorstellung, oder wobei ich ein bisschen einschränkend oder doch etwas wohlwollend noch sagen will, es wurde vielleicht, oder manche haben vielleicht auch gedacht, sie helfen dem Kindeswohl, dass es dann sozusagen angepasst heranwachsen kann. Aber wir haben inzwischen so viele Zeugnisse von Menschen, denen das widerfahren ist, dass dieses Ziel eben mit den Methoden jetzt ja am Körper rumzuschnibbeln, damit der Mensch dann eben keine hypertrophierte Klitoris, die mit dem Penis verwechselt werden kann, hat, dass das also abgeschnitten wird. Das hat sich mittlerweile gezeigt und es hat sich eben gezeigt, dass nicht alle Menschen ja einem Modell von männlichem Körper oder einem Modell von weiblichem Körper entsprechen. Und da gab es auch noch andere Eingriffe. Das will ich jetzt in diesem Moment vielleicht gar nicht mal vertiefen.
Okay, nun hat das Bundesverfassungsgericht vor so ungefähr 2 Monaten beschlossen, dass der Umstand, dass es beim Geschlecht rechtlich nur 2 Kategorien gibt, verfassungswidrig ist. Bis zum Ende des Jahres muss jetzt neben männlich und weiblich noch eine weitere Kategorie eingeführt werden oder der Geschlechtsvermerk abgeschafft werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche rechtlichen Auswirkungen hätte das denn auf die Betroffenen und auf Intersexuelle?
Zunächst ist es ja nur eine Einzelfallentscheidung, aber Sie haben es schon ganz richtig gesagt. Also es hat auch generelle Auswirkungen, weil eben die Verfassungswidrigkeit dieser Handhabung festgestellt worden ist. Hintergrund war, dass die beschwerdeführende Person, die ja mit einem Geschlecht eingetragen ist, aber sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, sondern im Laufe ihres Lebens eine intergeschlechtliche Identität entwickelt hat, sich deswegen diskriminiert fühlt, weil sie nach der aktuellen Gesetzeslage nur die Möglichkeit hat, ihren spezifischen Geschlechtseintrag streichen zu lassen und dann als geschlechtslos gelten würde. Da hat die beschwerdeführende Person eben geltend gemacht, sie ist aber nicht geschlechtslos, weil sie eben eine intergeschlechtliche Identität hat. Und wenn das nicht eingetragen werden kann, wird sie mit den Menschen, die weiblich oder männlich eingetragen sind, gegenüber diesen Menschen diskriminiert. Vor allem auch, wenn sie dann ihre Geburtsurkunde vorlegt und da steht dann kein Geschlechtseintrag, dass dann Leute nachfragen, ja, ist das ein Versehen oder wieso denn das? Und sie unter ständigem Rechtfertigungsdruck steht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch so gesehen und gesagt, nein, solange in den Gesetzen ein Geschlechtseintrag verlangt wird, muss aus Gleichbehandlungsgründen, also einmal zur Achtung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dieser Person und aus Gründen der Nichtdiskriminierung, also der Gleichbehandlung mit den anderen Menschen, dann auch ein dritter positiv formulierter Geschlechtseintrag möglich sein, damit dann nicht eben diese Person nur als geschlechtslos oder neutrum oder nullum oder wie auch immer man das nennen will, durchs Leben gehen müssen.
Und es gibt ja auch sonst viele Lebensbereiche, in denen es nicht anerkannt ist, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt. Ein typisches Beispiel ist vielleicht, dass immer mal wieder diskutiert wird, dass öffentliche Toiletten ja meistens auch nur quasi für männlich und weiblich angeboten werden. Wird die Anerkennung, dass es nicht nur eine Zweigeschlechtlichkeit gibt, auch vielleicht eine Rechtsgrundlage bieten, dass Leute mit einer intergeschlechtlichen Identität vielleicht mehr Anerkennung im öffentlichen Raum bekommen oder ist das jetzt zu viel da rein interpretiert?
Ich habe ein bisschen befürchtet, dass da jetzt dieses Beispiel kommt, weil das gerne genommen wird. Es ist zwar richtig, dass in vielen Gebäuden Toiletten nach Geschlecht getrennt sind, aber das ist ja nun nicht immer so gewesen. Und es ist auch nicht überall so. Also jeder Mensch, der mal mit der Bahn lange Strecken fährt oder im Flugzeug ist, da haben wir auch kein M und kein F auf der Tür, sondern da haben wir Toiletten, die von allen benutzt werden können, weil es sozusagen individuelle Lokalitäten sind. Und das sollte dann auch vermehrt in den Gebäuden, es ist ja sozusagen letztlich eine Baumaßnahme. Es ist richtig, dass es viele Rechtsvorschriften gibt, die dieses regeln, was sozusagen an der Oberfläche betrachtet, zum Schutz der Frauen auch mal so geregelt worden ist. Und zwar geht das sozusagen vom Europarecht runter bis zu Bauvorschriften, die nicht mal staatlich sind. Aber das kann man ja auch anders regeln. Nun ist in dem Bereich das Problem, dass es eben an so vielen Orten zu Stein geworden ist. Und letztlich ist es das Problem, dass die Männertoiletten alle noch Urinale haben, die bei Frauentoiletten nicht sind. Es gibt aber noch, Sie hatten ja angefangen zu fragen, also wie das Recht Geschlecht auch konstruiert. Vieles ist noch darauf zurückzuführen, dass ja vor 100 Jahren, da gab es ja wirklich, da gab es ja noch keine Gleichbehandlung von Frauen im Recht. Da gab es ja viele Rechtsnormen, die Frauen schlechter stellten, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts peu à peu abgeschafft worden sind. Und heute sind nur noch ganz wenige fast nicht der Rede wert sind. Also das bekannteste Beispiel ist die allgemeine Wehrpflicht für Männer, die aber derzeit ausgesetzt ist, aber noch grundsätzlich vorhanden ist. Aber auch das ließe sich regeln, dass also wenn jetzt es dazu kommt, also wenn es zum positiv dritten formulierten Geschlecht kommt, dann bleibt es ja dabei, dass also nur Männer der Wehrpflicht unterliegen. Wenn Geschlecht gar nicht mehr registriert wird, ließe sich dieses Problem lösen, weil mit der Nichtregistrierung von Geschlecht entfällt Geschlecht ja nicht. Es wäre bloß für den Staat etwas mühsamer, falls er zur Wehrpflicht zurückkehren will, dann die männlichen Bürger zur Wehrpflicht heranzuziehen. Ja, dann schreibt er vielleicht ein paar zu viel an, die dann sagen, ich bin nicht betroffen, weil ich kein Mann bin. Wobei ich an dieser Stelle vielleicht auch darauf hinweisen kann, dass auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung geschrieben hat, es wird niemandem etwas weggenommen. Ich stelle eben häufiger fest, auch oder auch in Diskussionen zu Vorträgen, dass das Thema in der allgemeinen Bevölkerung ein Stück weit angstbesetzt ist. Und das kann ich auch insofern verstehen, weil ja alle Menschen derzeit noch gewissermaßen auf die Zweigeschlechtlichkeit und dass das etwas Natürliches ist, hinerzogen worden sind. Und wenn jetzt Geschlecht entfällt, was bedeutet das dann für mich? Aber es wird ja niemandem das Geschlecht weggenommen. Es bleibt weiter bestehen. Es kommt jetzt sozusagen nur etwas hinzu, dass die Menschen, die in der bestehenden Ordnung diskriminiert werden, dass die nicht mehr diskriminiert werden dürfen. Ne? Also es ist eine Erweiterung und keine Wegnahme.
Ja, das Beispiel der Toilette, die Diskussionen sind ja auch häufig sehr mit Angst besetzt. Und dass ich das Beispiel genommen habe, war vielleicht auch ein bisschen faul. Das ist halt irgendwie immer so das Naheliegendste.
Ja, ich kann Ihnen noch andere Beispiele nennen. Also da, wo es um Zwangsunterbringung geht, also Haft und Psychiatrien. Da haben wir auch Vorschriften, die nach Geschlecht Herren getrennte, also aber eben mit der Vorstellung nach Männern und Frauen getrennte Unterbringung nach Möglichkeit vorsehen. Also da gibt es dann auch immer so ein paar Ausweichklauseln, wenn es nicht möglich ist, wie es dann gehandhabt werden soll. Aber auch da, denke ich, ist es wichtig, auf den Schutzzweck dieser Vorschriften nochmal mit einem neuen, jetzt geweiteten Blick zurückzukommen. Also ich habe ja selber in der Frauenrechtsforschung angefangen und da war es, also vor 20, 30 Jahren, ging es darum, Frauen zu schützen, auch vor Gewaltsituationen zu schützen. Ist ja auch immer noch Thema, das Thema ist ja längst nicht erledigt. Aber ich denke, jetzt mit dem geweiteten Geschlechtsblick muss die Frage lauten, es kommt darauf an, alle Menschen vor Gewaltsituationen zu schützen. Und es gibt ja auch inzwischen Untersuchungen, dass es ja auch in rein männlichen Institutionen zu Gewalt und sexuellen Übergriffen kommt, dass also die geschlechtsgetrennte Unterbringung die Betroffenen keineswegs vor Gewaltsituationen schützt. Das heißt also, wenn jetzt die Unterbringung muss generell so gemacht werden, dass Menschen vor Gewalt geschützt werden und das Toilettenbeispiel jetzt ausgeweitet. Die Frage ist mir noch nicht gestellt worden, aber man könnte sie ja stellen, müssen dann jetzt auch sozusagen Kneste für Menschen mit dem dritten Geschlecht gebaut werden. Also nein, also es kommt darauf an, die Intimsphäre aller Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, zu schützen. Und das betrifft eben auch die Sanitärräume oder es geht ja auch Umkleideräume, dass sozusagen Situationen geschaffen werden, dass kein Mensch sozusagen sich, dass die jeweils individuelle Scham geschützt wird. Ne?
Okay, und jetzt gab es letzte Woche den aktuellen Fall einer Transfrau, die vor ihrer körperlichen Umwandlung Spermien einfrieren ließ. Und sie darf sich laut dem Bundesgerichtshof nicht als zweite Mutter eintragen lassen, da laut dem Gericht die Begriffe Mutter und Vater von der biologischen Rolle bei der Erzeugung eines Kindes abhängig sind. Heißt, also dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Einmal, heißt es, dass die Kategorien Mutter und Vater unabhängig vom rechtlichen Geschlecht sind, und wird es da zu einer rechtlichen Lücke kommen, wenn es nicht mehr nur zwei gesetzliche Geschlechter gibt?
Also das ist eine Frage, die ohnehin schon sich mehrfach stellt in der letzten Zeit. Also wir haben ja bisher nur über intergeschlechtliche Menschen gesprochen. Transgeschlechtliche, das ist ja schon seit gut 40, fast 40 Jahren vom Recht anerkannt, dass also Geschlecht auch nichts mehr Lebenslängliches ist, sondern also innerhalb der Binarität von Geschlecht, also jedenfalls ein Wechsel im Laufe eines Lebens möglich ist. Und vor, also 1980, als das Gesetz erlassen wurde, da waren die Vorschriften und die damaligen Vorstellungen, die darin aufgingen, eben so, dass solche Menschen nicht verheiratet sein dürfen, dass sie nicht mehr fortpflanzungsfähig sein dürfen und dass sie ihren Körper anpassen müssen. Das heißt also, es musste sozusagen, um das allgemeine Persönlichkeitsrecht auf Geschlechtsidentität durchzusetzen, mussten diese Menschen ein anderes Grundrecht, nämlich das auf körperliche Integrität, hingeben. Ne? Also es war gewissermaßen ein Austausch von Grundrechten. Und da hat ja das Bundesverfassungsgericht im Laufe vieler immer jeweils von Einzelpersonen veranlassten Beschwerden zuletzt eben 2011 entschieden, dass dass Sterilität und körperliche Anpassung keine Voraussetzung mehr ist, was dazu geführt hat, dass wir jetzt Personenstandsregister eingetragene Menschen, die mal weiblich geboren wurden, aber jetzt eben männliche Identität haben und auch rechtlich als Männer geführt werden in den Registern, trotzdem noch gebären können. Und in dem Zusammenhang ist übrigens auch noch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe anhängig, die aber ich weiß nicht, ob sie schon ein endgültiges Aktenzeichen hat. Also darüber wird noch zu entscheiden sein. Aber da gibt es verschiedene Fälle. Und die Gerichte bis hin zum Bundesgerichtshof, da gab es auch schon im letzten Herbst eine Entscheidung, gehen davon aus, dass denen aus meiner Sicht eine Bestimmung im transsexuellen Gesetz, die von der Prämisse ausgeht, alle Kinder von Transsexuellen sind sozusagen vor der Änderung des Personenstandes geboren und sollen dann eben mit dem alten Geschlecht und dem alten Vornamen des jeweiligen Elternteils oder als von denen abstammend geführt werden. Und jetzt die neue Situation hat eben dazu geführt, dass die Gerichte bislang diese Vorschrift, die also Voränderungskinder betreffen, jetzt auch die Nachkinderänderungskinder betreffen sollen. Und das ist deshalb problematisch, wenn man sich jetzt die Lebenssituation vor Augen führt. Also nehmen wir mal jetzt sozusagen nicht den neuesten Fall, sondern den vom letzten Herbst, wo ein Transvater eben als Vater eingetragen werden möchte mit dem aktuellen Vornamen und nicht als Mutter mit dem alten Vornamen. Jetzt, solange die Kinder oder solange dessen Kinder minderjährig sind, muss er ja die elterliche Sorge nachweisen. Das heißt, er kann nur mit Geburtsurkunden des Kindes, in denen Eltern nachgewiesen sind, irgendwo hingehen. Und jetzt nehmen wir das Beispiel, irgendwie das Kind wird zur Schule angemeldet und legt eine Geburtsurkunde vor, da steht also ein anderer Vorname und Mutter. Und der sozusagen als Mann erscheinende Mensch mit einer männlichen Identität und einem männlichen Vornamen geht hin mit dieser Geburtsurkunde und will sein Kind anmelden. Und dann wird er gefragt, ja, ich von dem Gegenüber, ich hätte gerne auch die Unterschrift der Mutter, wo ist die denn? Und dann muss dieser Mann sagen, ja, das bin ich. Also das zeigt, dass sozusagen die einfache Verlängerung dieser bestehenden Vorschrift auf diese neuen Fälle nicht ganz im Sinne der Achtung der Menschenrechte sein kann und auch nicht im Sinne, was von Gerichten teilweise herangezogen wird. Es gibt ein Offenbarungsverbot, also dass Transmenschen früheres Geschlecht und den Wechsel des registrierten Geschlechtes nicht offenbaren müssen, wird dann ein bisschen ad absurdum geführt. Ein zweites Argument der Gerichte ist, dass das Kind ein Recht auf Abstammung hat, auf seine biologische Abstammung und in diesem Zusammenhang auch wissen muss, von wem stammen die Spermien und von wem stammen die Eier, also sozusagen die geschlechtsspezifische Abstammung wissen muss und sich das deshalb aus der Geburtsurkunde oder aus dem Geburtenregister jedenfalls ergeben müsse. Auch dieses Argument ist nicht so, aus meiner Sicht nicht so ganz stichhaltig, weil wir haben, und das ist nicht erst jetzt durch die neueren medizinischen Möglichkeiten so, sondern das war schon immer so als Regelung im Gesetz. Vater eines Kindes ist der Ehemann der Mutter, egal ob es tatsächlich war oder nicht. Das heißt also, gerade bei Vätern haben wir auch, also es kann zwar angefochten werden, aber wenn es nicht, und dafür gibt es Fristen, wenn die Vaterschaft nicht angefochten wird, dann gilt der Ehemann der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt als der Vater des Kindes, auch wenn es ein ganz anderer Mann tatsächlich ist. Also das Kind hat schon immer nur eine eingeschränkte Möglichkeit der Kenntnis der eigenen Abstammung. Und ein bisschen frage ich mich auch, warum muss sich das aus den amtlichen Registern ergeben? Warum kann der Staat da nicht den Eltern vertrauen, dass sie ihre Kinder entsprechend aufklären werden? Wie es ja auch sozusagen mit der fingierten Vaterschaft im Falle von nicht durch Anfechtung zerrissener Vaterschaft bei außerehelich gezeugten Kindern schon. Also da mischt der Staat sich ja auch nicht weiter ein. Von daher, also es ist nicht ganz, also es ist schon ein komplexes Feld, aber ich denke, da muss eben auch noch weiter intensiver drüber nachgedacht werden und nochmal wieder zurückgegangen werden, was sind die wirklichen Ziele und Zwecke der Rechtsvorschriften.
Alleine aus diesem Fall wird ja auch deutlich, dass das Thema sehr komplex ist. So als abschließende Frage: Wie sollte Ihrer Meinung nach das Recht denn idealerweise mit dem Geschlecht umgehen? Ist es eine Idee, es einfach abzuschaffen, oder wäre das zu kurz gefasst? Was ist da? Also haben Sie da einen Idealweg?
Ich denke, in Anbetracht der Menschenrechte, die ja alle Rechtsstaaten einzuhalten sich verpflichtet haben, ist es nicht mehr nötig, Geschlecht amtlich zu registrieren. Erhalten bleiben muss es als verbotenes Diskriminierungsmerkmal, weil sozusagen mit der Nichtregistrierung wird Geschlecht als solches, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, nicht abgeschafft und bleiben, ne? Und im Alltag, also wir haben ja auch anderes, es wird ja auch die Hautfarbe wird ja auch nicht registriert und trotzdem haben wir Diskriminierung deswegen, die auch verboten ist und zu Recht verboten ist, ne? Also Diskriminierungsfälle werden wir auch ohne Registrierung von Geschlecht haben. Ich wage im Moment nicht unbedingt eine Prognose, wie das Gesetz dann am Ende des gerade begonnenen Jahres aussehen wird. Meine Vermutung ist eigentlich eher, dass doch erstmal drittes Geschlecht, weil ganz Abschaffung ist mir jetzt noch kein Land bekannt, wobei ich nicht alle Länder in alle Länder geguckt habe. Also wenn ich jetzt sage, es ist mir nicht bekannt, kann es das doch geben, aber mir ist jedenfalls kein Land bekannt, das ganz ohne Geschlechtsregistrierung auskommt bisher. Und ob die Bundesrepublik Deutschland da jetzt unbedingt Vorreiter sein will, vermag ich nicht ganz zu sagen, aber ich halte es für möglich und machbar und die Verwaltung würde nicht zusammenbrechen, wenn Geschlecht nicht mehr registriert wird, weil jeder Mensch durch Geburtsdatum inklusive, also es wird ja nicht nur das Datum der Tag, sondern auch Stunde und Minute der Geburt eingetragen. Es wird der Vorname eingetragen, es werden die Eltern eingetragen und damit ist jeder Mensch hinreichend individuell bestimmbar, sodass er nicht verloren geht, auch wenn Geschlecht nicht dazu registriert ist. Und wie gesagt, im privaten Bereich hat natürlich jeder Mensch weiterhin das ihm zugehörige Geschlecht, das er ja sozusagen im Laufe eines Lebens entwickelt. Und letztlich das individuelle Geschlecht kann sich auch, also bei der Geburt können wir mit den Neugeborenen nicht über ihr Empfinden darüber diskutieren, aber sozusagen die Geschlechtszugehörigkeit kann sich ja auch noch im höheren Alter anders manifestieren, als sie bis dahin gelebt wurde. Und von daher denke ich, ist das ein so höchstpersönlicher Bereich, dass es vielleicht sogar besser wäre, wenn der Staat sich da nicht mehr einmischt und das unbedingt registriert haben möchte. Was mir immer wichtig ist, weil das eben ich das bei vielen Menschen als angstbesetzt erlebe und ich habe eben für diese Ängste auch Verständnis, aber wir müssen uns ja nur fragen, wir nehmen doch unser Gegenüber so wahr, wie wir es zunächst wahrnehmen und ganz unbewusst. Wann muss ein Mensch Geburtsurkunden vorzeigen? Ja, im Umgang mit Institutionen, also mit staatlichen Institutionen, auch bei der Eröffnung eines Bankkontos, wollen Sie es unter Umständen jedenfalls bei Minderjährigen vielleicht auch nochmal sehen. Aber im Alltag, da spielt es doch keine Rolle, ne? Und im Alltag wird Menschen, außer am Nacktbadestrand oder in ganz engen Kreisen, ja auch in unseren Breiten, wo wir bekleidet rumlaufen, nicht zwischen die Beine geguckt. Ne? Letztlich finde ich sogar, selbst im Alltag, klar, also ich bin alt genug, um auch so herangewachsen zu sein, dass ich halbbewusst schon auch die Menschen geschlechtlich verorte, weil letztlich ist es mir doch, wo es nicht drauf ankommt, wenn ich mich nicht verliebe, ist es mir doch egal, wenn ich vernünftige Gespräche mit meinem Gegenüber führen kann. Ne? Also deshalb wegen der Angstbesetztheit ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass niemandem durch diese Entscheidung etwas weggenommen wird, egal wie der, also wenn was Drittes hinzukommt, sowieso nicht. Wobei auch Intergeschlechtliche nicht zugeordnet werden sollen in das dritte Geschlecht. Also das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt. Es gibt ja auch Intergeschlechtliche, die sich männlich oder weiblich verstehen. Die sollen so bleiben dürfen. Nur die sich eben nicht verstehen, die sollen die Möglichkeit bekommen, entsprechend ihrer individuellen Identität auch eingetragen zu werden. Und wenn es ganz gestrichen wird, ja, dann wird sozusagen Geschlecht zur Privatsache letztlich, wogegen, finde ich, eigentlich ja auch nichts spricht. Aber sozusagen als Pendant oder als andere Seite dieser Medaille eben, dass Diskriminierung wegen des Geschlechts weiterhin verboten bleiben soll und wer wegen seines Geschlechts diskriminiert wird, deswegen, sei es am Arbeitsplatz, dann die Arbeitsgerichte oder durch die Verwaltung, dann also jedenfalls die Gerichte anrufen kann, damit das festgestellt wird, dass eine verbotene Diskriminierung wegen des Geschlechts vorgelegen hat. Wenn etwas Neues auftaucht, werden sich auch dafür Lösungen finden lassen. Es ist vielleicht ein bisschen anstrengend und mühsam und war so bequem mit nur männlich und weiblich, aber es gibt keine Garantie auf Bequemlichkeit.